Lieber Vater im Himmel, ich möchte dir danken für deine Gnade, deine Güte, die uns nachjagt. Ich möchte dir danken für deine Liebe und alles Gute, was du uns in unser Leben hineingibst. Und wir denken heute über das Wort Kraft nach. Und du bist die Kraft, du bist Kraft. Und deine Kraft dürfen wir in unserem Leben erleben, deine Kraft dürfen wir in uns drin haben und darüber dürfen wir uns freuen und darüber dürfen wir jubeln, wenn deine Kraft in den Schwachen mächtig wird. Danke, bist du hier und öffne du unsere Ohren und unsere Herzen für dein Wort. Amen. Wir haben gesungen, mein ganzes Leben warst du treu, Herr, mein ganzes Leben warst du so, so gut. Diesen Einstieg habe ich nicht geplant, ich habe die Liedauswahl nicht gemacht. Solange ich bin, solange ich atme, singe ich von deiner Güte, mein Gott. Ich glaube, das ist Ausdruck der Kraft Gottes. Ohne die Kraft Gottes in meinem Leben kann ich nicht sagen, mein ganzes Leben warst du so, so gut. Denn aus der natürlichen Kraft heraus, aus dem natürlichen Menschsein, hat jeder von uns Dinge in seinem Leben, wo er denkt, das war aber nicht so, so gut. Momente, in denen wir zweifeln an Gott, wegen schwierigen Umständen, wegen Beziehungsproblemen, wegen Krankheit, wegen Tod und vielleicht die Güte Gottes gerade nicht sehen. Und ich bin tief überzeugt, wenn wir singen, mein ganzes Leben warst du treu, Herr, mein ganzes Leben warst du so, so gut, entweder lügen wir oder wir haben die Kraft Gottes in unserem Leben erlebt, die uns sagen lässt, mein ganzes Leben warst du so, so gut. Ich möchte über die Kraft heute reden. Ich möchte euch ermutigen, in der Kraft Gottes zu leben, die Augen aufzumachen für die Kraft Gottes. Weshalb predige ich darüber? Vor 3 Wochen, glaube ich, hatten wir hier einen Gemeindeabend und da ist das Thema Kraft plötzlich unter uns aufgekommen. Beat hat etwas geteilt, weiß ich noch, viele haben geteilt, wir haben Lieder gesungen und das Thema Kraft wurde plötzlich ganz zentral, auch von meiner Seite her. Es war eine Sehnsucht spürbar hier im Raum nach der Kraft des Heiligen Geistes. Es war eine Sehnsucht spürbar, sichtbar die Kraft Gottes zu erleben. Es war eine Sehnsucht spürbar, erfüllt zu sein mit der Kraft Gottes. Powerful, dynamisch, übernatürlich, groß. Das hat mich dazu bewogen, dem Wort Kraft, Kraft des Geistes, Kraft Gottes, auf die Spur zu gehen. Und ich habe in den letzten Tagen über dieses Wort nachgedacht, geforscht, gesucht in der Bibel, Kraft. Es gibt unglaublich viele Stellen in der Bibel, wo die Kraft des Geistes oder die Kraft Gottes vorkommt. Und ich möchte euch nur jetzt zuerst schon einen kleinen Überblick geben über die Kraft Gottes. Ich habe die Bibelstellen nicht auf dem Beamer, soll auch mehr für euch einfach ein Eindruck sein, wo Kraft vorkommt. Apostelgeschichte 1, ihr werdet die Kraft des Geistes erhalten und werdet meine Zeugen sein, sagt Jesus seinen Jüngern. Wartet in Jerusalem, bis der Heilige Geist kommt. Ihr werdet die Kraft des Geistes erhalten und werdet meine Zeugen sein. Die Folge von Kraft Gottes ist Zeuge sein. Epheser 1, schreibt Paulus, und mit was für einer überwältigend großer Kraft er unter uns den Glaubenden am Werk ist. Also er, Gott, ist in uns Glaubenden mit seiner Kraft am Werk. Nicht ich in meiner Kraft, nicht ich in seiner Kraft. Er ist am Werk in seiner Kraft in meinem Leben. Und welche Kraft ist das? Das heißt weiter, es ist dieselbe gewaltige Stärke, mit der er am Werk war, als er Christus von den Toten auferweckte. Es ist die Auferstehungskraft. Diese Kraft, wo der Stein wegging vom Grab, weggerollt wurde durch die Kraft Gottes und Jesus auferstanden ist, diese Kraft, mit dieser Kraft wirkt er in mir. Epheser 1. Römer 1, auch von Paulus. Paulus schreibt sehr oft über die Kraft. Es sind 90% Paulus-Stellen über die Kraft. Zu dieser Botschaft bekenne ich mich offen und ohne mich zu schämen, denn das Evangelium, die gute Nachricht, das Evangelium ist die Kraft Gottes, die jedem, der glaubt, Rettung bringt. Wieder ein anderer Aspekt. Das Evangelium von der Erlösung durch Jesus Christus, das ist die Kraft Gottes, die Rettung bringt. Weiter im Römerbrief schreibt der Paulus, wenn ihr euer Leben von euren eigenen Natur bestimmen lasst, müsst ihr sterben. Doch wenn ihr in der Kraft von Gottes Geist die alten Verhaltensweisen tötet, werdet ihr leben. Das Leben in der Kraft des Geistes kommt zum Ausdruck durch ein neues Verhalten, welches zum Leben führt. Das Leben in der Kraft des Geistes kommt zum Ausdruck durch ein neues Verhalten derer, die zu Jesus gehören, das zum Leben führt. Und nochmals Paulus. Durch das Bad der Wiedergeburt hat er den Schmutz der Sünde von uns abgewaschen und hat uns zu neuen Menschen gemacht. Das ist die erneuernde Kraft des Heiligen Geistes. Was ist die Kraft des Heiligen Geistes? Die Kraft des Heiligen Geistes ist die Wiedergeburt, die Erneuerung, die Kraft, mit der wir versetzt wurden von der irdischen Welt in die himmlische Welt. Kind Gottes geworden sind, wie wir begonnen haben, im Reich Gottes zu leben, diese erneuernde Kraft, dies ist die Kraft des Heiligen Geistes. Und Apostelgeschichte 6, von Gottes Gnade geleitet und mit seiner Kraft erfüllt, vollbrachte Stephanus unter der Bevölkerung große Wunder und außergewöhnliche Dinge. Auch dies ist die Kraft Gottes. Große Wunder, ungewöhnliche Dinge, die die Kraft Gottes möglich macht durch Menschen, die auf seinen Geist horchen. Zusammenfassend kann man sagen, die Kraft Gottes ist Lebenskraft. Die Kraft Gottes schafft neues Leben. Die Kraft Gottes hat die Schöpfung gemacht, als erste Schöpfung. Die Kraft Gottes ist die Kraft, die sichtbar wurde durch Jesus Christus, und die Auferstehung ist die Kraft Gottes, die Leben schafft, sichtbar geworden, und sie versetzt uns in ein neues Leben, in einen neuen Status, ins Reich Gottes. Das einmal so ein Überblick. Ihr merkt, Kraft Gottes hat unglaublich viele Facetten. Es ist nicht einfach, das ist die Kraft Gottes und das ist sie. Sie ist überall. Und überall geht es um Leben. Überall geht es um Heil. Überall geht es um neues Schaffen. Das ist die Kraft Gottes. Und wenn man sich mit der Kraft Gottes auseinandersetzt, dann stolpert man natürlich unweigerlich auch über 1. Korinther 12, Vers 9. An dem Satz kommt man leider nicht vorbei, wenn man sich mit der Kraft Gottes beschäftigt. Und das, über diesen Vers möchte ich dann weiterreden. Paulus sagt, ich zitiere nur den Vers, nachher schauen wir den Kontext an, der Herr hat zu mir gesagt, meine Gnade ist alles, was du brauchst. Denn meine Kraft kommt gerade in der Schwachheit zur vollen Auswirkung. Ihr kennt vielleicht den Vers auf Lutherisch. Lasst dir an meiner Gnade genügen, denn meine Kraft ist in den Schwachen mächtig. So hat es Luther übersetzt. Ich habe eine neuere Übersetzung da. Meine Gnade ist alles, was du brauchst. Lass dir an meiner Gnade genügen, denn meine Kraft ist in der Schwachheit mächtig. Daher will ich nun mit größter Freude und mehr als alles andere meine Schwachheiten rühmen, weil dann die Kraft von Christus in mir wohnt. Über diesen Vers, der ein Spannungsfeld auftut zwischen Schwachheit und Unvermögen und der Kraft Gottes, möchte ich euch ein paar Gedanken weitergeben. Ich lese den Text aus 2. Korinther 12, die Verse 1 bis 10. Ihr dürft sie gerne nachlesen. Ich lese sie in der Übersetzung der Neuen Genfer Bibel. Ich bin, wie gesagt, gezwungen, mich selbst zu rühmen, sagt der Paulus. Was für ein unglaublicher Vers. Ich bin, wie gesagt, gezwungen, mich selbst zu rühmen. Eigenlob nützt zwar nichts, trotzdem will ich nun noch auf Visionen und Offenbarungen von Seiten des Herrn zu sprechen kommen. Ich kenne einen Menschen, sagt der Paulus, der zu Christus gehört. Und der, es ist genau jetzt 14 Jahre her, bis in den dritten Himmel versetzt wurde. Ob er dabei in seinem Körper war, weiß ich nicht. Ob er außerhalb seines Körpers war, weiß ich auch nicht. Gott allein weiß es. Auf jeden Fall weiß ich, dass der Betreffende ins Paradies versetzt wurde. Ob in seinem Körper oder ohne seinen Körper, weiß ich, wie gesagt, eben nicht. Nur Gott weiß es. Und dass er dort geheimnisvolle Worte hörte, Worte, die auszusprechen einem Menschen nicht zusteht. Zwischenbemerkung. Ich habe die Bibel seit Geburt aufgesogen bekommen mit der Muttermilch. Jeden Tag. Wir haben unglaublich viel Bibel gelesen. Wir haben unglaublich viele Bibelverse auswendig gelernt. Und ich hatte den Eindruck, als ich das las, das habe ich noch nie gelesen. Habe ich noch nie gehört. Der Mensch, der vor 14 Jahren in den Himmel versetzt wurde, ob im Körper oder nicht, weiß ich nicht. Im Hinblick auf diesen Menschen, sagt der Paulus, will ich mich rühmen. An mir selbst jedoch will ich nichts rühmen, außer meine Schwachheit. Wenn ich wollte, könnte ich mir sehr wohl auch mit anderen Dingen rühmen, ohne mich deshalb zum Narren zu machen, denn das, was ich sagen würde, wäre die Wahrheit. Trotzdem verzichte ich darauf, weil ich nicht möchte, dass jemand eine höhere Meinung von mir hat, als die, die er sich selbst bilden kann, wenn er sieht, wie ich lebe und hört, was ich lehre. Ich verzichte darauf, weil diese Offenbarungen etwas ganz Außergewöhnliches darstellen, gerade deshalb nämlich, um zu verhindern, dass ich mir darauf etwas einbilde, ist mir ein Leiden auferlegt worden. Boah. Bei dem mein Körper wie von einem Stachel durchbohrt wird. Einem Engel des Satans wurde erlaubt, mich mit Fäusten zu schlagen, damit ich vor Überheblichkeit bewahrt bleibe. Dreimal habe ich deswegen zum Herrn gebeten und ihn angefleht, der Satansengel möge von mir ablassen. Doch der Herr hat zu mir gesagt, meine Gnade ist alles, was du brauchst, denn meine Kraft kommt gerade in der Schwachheit zur vollen Auswirkung. Daher will ich nun mit größter Freude und mehr als alles andere meine Schwachheiten rühmen, weil dann die Kraft von Christus in mir wohnt. Ja, ich kann es von ganzem Herzen akzeptieren, dass ich wegen Christus mit Schwachheiten lebe und Misshandlungen, Nöte, Verfolgungen, Bedrängnis ertragen muss, denn gerade dann, wenn ich schwach bin, bin ich stark. Soweit der Bibeltext. 2. Korinther 12, 1 bis 10. Erstens, Eigenlob von Paulus. Er beginnt mit dem Eigenlob. Ich bin gezwungen, mich selbst zu rühmen, sagt er. Weshalb denn? Was war die Geschichte? In Apostelgeschichte 18 lesen wir, wie Paulus in Korinth war. Auf seiner zweiten Missionsreise hat er Korinth besucht und dort eine Gemeinde gegründet. Korinth in der Apostelgeschichte wird nur in Apostelgeschichte 18 erwähnt. Dort hat er bei Priscilla und Aquila gewohnt und hat als Zeltmacher gearbeitet. Er hat also gearbeitet neben seinem Dienst in der Stadt der Evangelisation, der Verkündigung des Wortes Gottes. Er war der Gründer der Gemeinde in Korinth, zusammen mit Priscilla, Aquila und Priscilla dort. Und er hat zuerst den Juden gepredigt, da ist er auf großen Widerstand gestoßen, dann hat er sich den Nichtjuden zugewandt, da ist eine Gemeinde entstanden. Und was noch lustig ist, der Synagogenvorsteher, also wieder der Jude, ist dann auch gläubig geworden. Scheinbar gab es Konflikte mit dieser Gemeinde, zwischen dieser Gemeinde und Paulus. Das sieht man im ersten Korintherbrief, muss Paulus muss er Probleme und Missstände in der Gemeinde aufzeigen und die Gemeinde korrigieren. Man sieht auch, dass Paulus Korinth mindestens nochmals einmal besucht hat, nicht Apostelgeschichte 18, sondern er ist weitergegangen und ist irgendwann nach Korinth zurückgekommen, um die Gemeinde zu korrigieren. Und hat dort wieder gelebt und gearbeitet als Zeltmacher und da gab es turbulenten Widerstand. Und zwar wurde er so richtig angegriffen als Apostel. Die einen sagen, du bist gar kein richtiger Apostel. Die anderen haben gesagt, sie machten Paulus schlecht und sagten, das steht in 2. Korinther 10. Ich finde es jetzt gerade da nicht. Sie sagen dem Wort nach, er kann zwar Briefe schreiben, aber wenn er da bei uns ist, kann er nicht mal richtig reden und ist schwach und krank. Das ist kein richtiger Apostel. Man hat seine Rhetorik angezweifelt, man hat seine körperliche Konstitution angezweifelt. In 1. Korinther steht, dass er krank war beim Besuch in Korinth. Er war krank, er war schwach, er konnte nicht gut reden. Und jetzt hat Korinth gefunden, einige sind aufgestanden in Korinth, haben gesagt, das ist gar kein richtiger Apostel. Paulus hat auch auf das Recht verzichtet, dort von der Gemeinde Finanzen zu nehmen. Er hat dort bewusst gearbeitet, keine Finanzen von der Gemeinde genommen. Das wurde ihm dann auch zum Fallstrick. Man hat gesagt, ein Verkündiger, der muss stark auftreten und einen großen Eindruck machen. Er muss etwas darstellen und das muss etwas kosten. Nur dann kann man ihm auch abnehmen, was er verkündigt. Spannende Bibelgeschichten. Das müsst ihr mal die Korintherbriefe durchlesen, das ist unglaublich spannend. Da hat er wirklich Probleme, der wurde als Apostel nicht mehr akzeptiert. Noch ein Detail gibt es, man weiß von keinem Wunder, keiner Krankenheilung, keiner Geistesgabe sichtbar, die Paulus in Korinth ausgeübt hat. Das hat man ihm nämlich auch wieder vorgeworfen, dass er nicht in der Kraft ist. In Korinth, sonst schon, in Korinth. Also, Paulus wurde hochkritisiert in seinem Leben als Apostel. Deshalb sagt er jetzt als erster Satz, ich bin, wie gesagt, gezwungen, mich selbst zu rühmen. Ich möchte euch zeigen, dass ich ein Apostel bin. Und er sagt dann zwei Offenbarungen, Visionen. Die erste ist etwas undurchsichtig, weil er über eine dritte Person redet. Ich kenne einen Menschen, der zu Christus gehört, der vor 14 Jahren in den dritten Himmel versetzt wurde. Es wird dann klar, dass er sich selber meint. Im Hinblick auf diesen Menschen will ich mich rühmen. Der Mensch, der das erlebt hat, das war ich. Und in diesem Hinblick, dass ich im dritten Himmel war, Visionen habe, Worte gehört habe von Gott, die nicht unaussprechlich sind für Menschen, in dem will ich mich rühmen. Und dann kommt er direkt auf die zweite Geschichte aus seiner Biografie zu reden. Und das ist der Pfahl im Fleisch, der Stachel ins Fleisch gebohrt. Luther übersetzt der Pfahl im Fleisch. Es gibt Übersetzungen, wie ich gerade vorgelesen habe, ein Engel des Satans, der ihn mit Fäusten schlägt. Unschöne Vorstellung, brutales Bild. Ich habe Auslegungen gelesen, ich habe versucht, mir da ein Bild zu machen. Es gibt Uneinigkeit durchs Band. Niemand kann genau sagen, was der Paulus für ein Leiden hatte. Man erinnert daran, dass genau dieser Ausdruck Pfahl im Fleisch eine Folter und Todesstrafe war zu dieser Zeit, wo Menschen gequält wurden. Vielleicht hat er dieses Bild gebraucht, was in der damaligen Zeit verstanden wurde, über diese Art der Todesstrafe, Art der Folterung, die in manchen Ländern gebräuchlich war, mit schrecklichen Schmerzen verbunden. Andere denken, es ist der Stachel, es wird manchmal mit Stachel übersetzt. Das Bild des Stachels erinnert an den Giftstachel eines Insekts, wo man gestochen wird, geschlagen wird, oder eben geschlagen wird der Stock eines antiken Viehtreibers. Also in der Antike ein Viehtreiber, der Stock hatte vorne einen Stachel, damit er die Tiere stechen konnte, damit sie vorwärts gingen. Das ist auch eine Version, die ich gelesen habe. Grundsätzlich sind sich die Leute ziemlich einig, dass es sehr wahrscheinlich, dass es sich um eine schmerzhafte Krankheit gehandelt hat. Viele Ausleger meinen daher, es sei mit dem Bild eine schmerzhafte Krankheit angesprochen. Es gibt auch andere Stellen in den Paulusbriefen, wo man sieht, dass er an einer Augenkrankheit litt, dass er nicht gut gesehen hat und überhaupt, dass er körperlich schwach war. Paulus war körperlich schwach. Wenn ihr das mal auf, geht mal durch die Briefe durch, das ist sehr, sehr, sehr spannend, das zu entdecken. Wir haben bei Paulus immer den Superhero vor Augen, der alles kann. Paulus war körperlich schwach, Augenleiden, und da spricht er von einer schmerzhaften Krankheit. Wie auch immer es war, jedenfalls war es etwas, was Paulus hinderte in seinem Leben und in seinem Dienst als Missionar. Es beeinträchtigte ihn, es quälte ihn, er wollte es loswerden. Und er, der im dritten Himmel war, mit Gott geredet hat, Worte dort gehört hat, die sonst keiner hörte, er betet zu Gott, dass er dieses Leiden los wird. Und er sagt es ganz deutlich, dreimal habe ich zu Gott geschrien, von dieser Qual befreit zu werden, aber sein Gebet wurde nicht erhört. Jedenfalls nicht so, wie er es erwartet hat. Als Reaktion auf dieses Gebet empfängt er vom Herrn das Wort: Lass dir an meiner Gnade genügen, denn meine Kraft ist in den Schwachen mächtig. Keine Befreiung vom Leid, sondern eine direkte Zusage, dass Gott Paulus in seiner Schwäche Kraft geben wird. Klarheit, dass Paulus nicht der Starke, der Hansdampf in allen Gassen sein muss, um Gott zu dienen, sondern dass Gott ihm nahe war, gerade in der Schwäche. Paulus muss also akzeptieren, dass er mit der Situation weiterleben muss. Im Nachhinein deutet nun Paulus in diesem Brief seinen Stachel als etwas, das ihn davon abhält, sich seiner Leistungen zu rühmen und was ihn ganz auf die Kraft Gottes hinweist. Ihm ist klar geworden, wenn ich schwach bin, dann bin ich stark. Noch eine kleine Bemerkung zu den Übersetzungen. In der Lutherbibel, wie wir diesen Vers kennen, steht: Lass dir an meiner Gnade genügen, denn meine Kraft ist in den Schwachen mächtig. Dort wird das personifiziert, die Schwachen. Es gibt Leute, die Schwachen. Ist von der griechischen Version her nicht richtig. Es heißt dort Schwachheit. Denn lass dir an meiner Gnade genügen, denn meine Kraft ist in der Schwachheit mächtig. In der Schwachheit jedes Menschen, im schwachen Bereich. Nicht es gibt die Schwachen und die Starken, sondern in der Schwachheit jedes Menschen ist Gott und seine Kraft gegenwärtig. Das übersetzen dann die neueren Übersetzungen, so wie die Schlachter 2000 oder die NGÜ, Neue Genfer Übersetzung. Da geht es um die Schwachheit. Und die Schwachheit als Prinzip kennen wir als göttliches Prinzip. Dass Gott in der Schwachheit groß ist. Schon nur wenn wir Jesus und sein Leben anschauen, wie Jesus schwach wurde als kleines Kind, wie Jesus schwach war im weltlichen Sinn, auch bis hin zum Tod am Kreuz. Da war keine große Kraft, obwohl im Hintergrund die größte Kraft der Welt lauerte. Es war Schwachheit. In der Schwachheit wird Gottes Kraft lebendig. Paulus hat dies verstanden. Die Zusage ist ihm in seiner Verzweiflung zum Trost geworden. Und so zieht Paulus diese paradoxe Schlussfolgerung: Wenn ich schwach bin, dann bin ich stark. Es erinnert mich an eine Geschichte, die ich euch noch erzählen möchte, wo ich das so hautnah erlebt habe. Es gibt tausende Geschichten von Menschen, die genau, weil sie etwas ganz Schwieriges, ganz viel Leid oder Krankheit erlebt haben und die Kraft Gottes darin sichtbar wurde, erster Vers, den ich zitiert habe, wurden sie zu unglaublichen Zeugen in der Kraft des Geistes. Ich habe ein Beispiel, das ich persönlich erlebt habe. Es war in Bosnien der schrecklichste Tag, glaube ich, meines Lebens, den ich bis jetzt erlebt habe. Es war der Abend davor. Für die, die das nicht wissen, wir waren während 9 Jahren Missionar in Bosnien-Herzegowina und in einem Sommer hatten wir eine Jugendgruppe da, die ist gekommen, Schweizer und Österreicher, um gemeinsam durch Bosnien zu reisen und das Land im Gebet einzunehmen. Es war eine Gebetsreise, eine geistliche Reise, wo diese Jungen da waren. Und am Abend vor dieser Reise saßen wir mit all diesen Jungen zusammen und das Gespräch, es war kein Theorieabend oder so etwas, im gemeinsamen Gespräch kommt plötzlich das Thema auf, geistliche Gaben. Und wir haben miteinander besprochen, wenn du jetzt gerade wünschen darfst, was ist die geistliche Gabe, die du dir wünschst? Und da kamen verschiedene Ideen, verschiedene Leute haben Verschiedenes gesagt. Und da war ein 16-jähriger Junge, der hat gesagt, tief im Glauben, er hat gesagt, er möchte die Gabe des Glaubens, dass er in jeder Situation glaubt und die Kraft des Glaubens erlebt. Wir haben füreinander gebetet, wir haben einander gesegnet, wir haben einander diese Gaben zugesprochen in der Kraft des Geistes, die uns zusteht. Und dann kam der nächste Tag. Und wir waren unterwegs in den bosnischen Bergen auf diese Reise, diese Gebetsreise. Und am ersten Tag, am Nachmittag, haben wir einen schrecklichen Autounfall. Das Auto ist 30 Meter den Berg runtergefallen, hat sich mehrmals überschlagen. Ich mag mich erinnern, wie ich diesem Auto hinterhergerannt bin und gewusst habe, jetzt sehe ich meine Freunde da unten tot. Und haben alle überlebt. Und zwei Leute sind aus dem Auto geschleudert worden, die lagen dort und die waren halb ansprechbar und hatten Rückenverletzungen. Also beide konnten direkt zum Ausdruck geben, dass sie ihre Beine nicht mehr spüren. Wir haben an der Unfallstelle, 10 Minuten nach dem Unfall, gewusst, dass wir hier zwei Rückenverletzungen haben, die schwerst verletzt sind. Es gab keinen Helikopter. Es gab überhaupt nichts. Wir waren in bosnischen Bergen. Wir haben die auf Tüchern aus dem Hang gezogen. Wir haben sie im Pinzgauer 2 Stunden den Berg runtergefahren über Schotterstrecke, diese Rückenverletzten. Und schlussendlich landeten sie im Krankenhaus in Travnik und es ging ihnen gar nicht gut. Es war wirklich tragisch. Am nächsten Morgen wurden sie ins Unispital nach Sarajevo überstellt und ich durfte mitfahren. Und jetzt kommt dieser Junge, der sich den Glauben gewünscht hat. Wir fahren im Krankenwagen von Travnik nach Sarajevo. Diese beiden Rückenverletzten liegen auf ihren Bahren im Krankenauto. Ich sitze dazwischen. Der Arzt ist dort, der Fahrer ist dort, eine Pflegefachfrau ist auch noch dort. Und auf einmal heben die beiden ihre Hände und beginnen Gott zu loben. Und die haben die ganze Autofahrt, 1 Stunde von Travnik nach Sarajevo, in diesem Krankenwagen gesungen und Gott gelobt. Das war der Junge, der sich Glauben wünschte. Das ist die Kraft Gottes. Ich mache die Geschichte kürzer. Am gleichen Abend wurden sie noch mit dem Regajet nach Innsbruck bzw. nach Zürich geflogen. Und dort wurden ihre Rücken operiert. Und es war klar, der Philipp, sein Rücken ist zertrümmert. Da gibt es gar nichts mehr zu machen. Und hatte diese Operation, war dann im Krankenhaus in Innsbruck und nachher in der Reha. Und im Krankenhaus in Innsbruck, wir waren sehr oft in Kontakt, hat der Philipp, wollte der Arzt dem Philipp Antidepressiva geben. Und der Philipp hat gefragt, was sind das für Tabletten? Und der Arzt hat gesagt, das ist, um deine Stimmung aufzuhellen. Antidepressiva. Dann sagt er, das brauche ich nicht. Und dann hat der Arzt versucht, ihn zu überreden. Aber er hat gefunden, nein, das brauche ich nicht. Mir geht es gut. Und der Arzt hat sich darauf eingelassen und hat jeden Tag den Philipp beobachtet und hat nach 3 Tagen gesagt, der braucht das wirklich nicht. Der hat eine andere Kraft. Er wurde zum Zeugnis für so viele Menschen. Er ist bis heute nicht geheilt. Aber er ist ein Zeugnis für so viele Menschen, weil die Kraft Gottes, egal ob im Rollstuhl oder mit gehenden Beinen, weil die Kraft Gottes in seinem Leben spürbar ist. Und er den Leuten darin begegnen darf. Vielleicht ging es ihm manchmal wie dem Paulus hier. Und wir haben oft für ihn gebetet, dass er gesund wird. Und er hat zu Gott geschrien. Und er kennt diesen Vers sehr, sehr gut. Und erlebt die Kraft Gottes im Leben. Und ich könnte viele solche Beispiele erzählen, ihr kennt sie. Johnny Erickson, die Älteren unter euch kennen sie, ohne die Arme, wurde zum Segen für so viele Menschen nach dem Badeunfall. Und. Kraft Gottes heißt, ich verlasse mich auf die Kraft, die von ihm kommt und nicht auf meine Kraft. Kraft Gottes heißt, ich darf schwach sein. Kraft Gottes heißt, ich darf unfähig sein. Und Gott ist hier mittendrin und gibt mir die innere Stärke, die innere Kraft, um vorwärts zu gehen, um Zeuge zu sein, um Reich Gottes zu leben, um Wiedergeburt zu erleben. Und wahrscheinlich klappt es erst, wenn wir an diese Grenze kommen und wissen, dass weder unser Wissen, noch unsere Stärke, noch unsere Weisheit, noch unsere Erfolgserlebnisse wirklich zählen. Das erinnert mich an ein Lied, das vielleicht auch die Eltern unter euch noch kennen. Das drückt für mich auch die Kraft Gottes so aus. Stern, auf den ich schaue. Stern, auf den ich schaue, Fels, auf dem ich stehe, Führer, dem ich traue, Stab, an dem ich gehe, Brot, von dem ich lebe, Quell, an dem ich ruhe, Ziel, das ich erstrebe, alles, Herr, bist du. Ohne dich, wo käme Kraft und Mut mir her? Ohne dich, wer nähme meine Bürde wäre? Ohne dich zerstieben würden mir im Nu glauben, hoffen, lieben, alles Herr bist du. Ich glaube, wir können weder glauben, noch hoffen, noch lieben ohne die Kraft Gottes. Und dann ist das Bewusstsein dieses Lieddichters, drum so will ich wallen meinem Vater hin, bis die Glocken schallen und daheim ich bin. Dann mit neuem Klingen jaucht sich froh dir zu. Nichts hab ich zu bringen, alles Herr bist du. Nicht meine Kraft, nicht meine gewaltigen Erlebnisse, nicht meine Gesundheit, nichts, alles Herr bist du. Das ist die Kraft Gottes. Durch deine Kraft bin ich gerettet. Durch deine Kraft habe ich deinen Segen jeden Tag in meinem Leben. Alles, Herr, bist du. Und ich bin überzeugt, wenn wir uns auch in unseren Schwächen und Schwierigkeiten bewusst machen, dass wir in der Kraft Gottes stark sind und immer mehr entdecken, darin zu leben, dann wird die Kraft Gottes unser Leben verändern. Und es werden Momente folgen, in welchen diese Kraft vielleicht auch in Wunderzeichen, Heilungen sichtbar werden, ihm zur Ehre. Lassen wir uns als Gemeinde, egal wie es uns geht, in dieser Kraft leben. Alles, Herr, bist du. Amen.